Mein Name ist Jakob Feistauer.
Und ich bin Katharina Kracht.
Wir sind Betroffene sexualisierter Gewalt der Evangelischen Landeskirche Hannovers.
Und in diesem Podcast reden wir über unsere Erfahrungen mit der Kirche und über Aufarbeitung.
Das Thema von heute ist Beteiligungsforum sexualisierte Gewalt in der EKD. Dass Betroffene von sexualisierter Gewalt in den Kirchen beteiligt werden, das ist super. Das ist etwas, was es ganz, ganz viele Jahre lang nicht gegeben hat. Das System, wie Betroffene allerdings in der EKD beteiligt werden, das ist gar nicht so einfach zu verstehen. Das haben wir auch mehrfach in der Vorbereitung dieses Podcasts noch einmal gemerkt. Dennoch wollen wir heute darüber sprechen und das auch für uns, aber natürlich auch für alle, die zuhören, einmal ordnen und sortieren und verständlich machen. Katharina, du bist da ja auch Expertin.
Ja, also ich habe da eine lange Geschichte mit der Betroffenenbeteiligung in der EKD und ich glaube, da muss man manchmal auch ein bisschen aufpassen. Also jetzt einfach für die, die zuhören, ist echt manchmal schwierig mit den Begriffen und so. Und wir hoffen auch, dass wir damit nicht durcheinander kommen. Wir versuchen also, euch das so gut wie möglich darzustellen. Und ich würde mal sagen, wichtig ist ja irgendwie, dass man weiß, worum geht's eigentlich bei Betroffenenbeteiligung? Jakob, was ist denn deine Vorstellung von Betroffenenbeteiligung?
Also meine ganz naive Vorstellung von Betroffenenbeteiligung wäre, es gibt irgendwo in der Kirche oder so irgendeine Ansprechstelle, wo man hingehen kann, als Betroffener sagen kann, hier, das und das wäre eine super Idee und dann werden diese Ideen irgendwie eingebaut oder bei weiterer Aufarbeitung irgendwie berücksichtigt oder es gibt irgendwie die Möglichkeit, dass mehrere Betroffene sich irgendwie zusammentun oder vernetzt werden und dann irgendwie vielleicht gemeinsam irgendeine Idee erarbeiten und die dann der Kirche vorgelegt wird und die Kirche dann sagt, alles klar, das haben die Betroffenen erarbeitet, wir setzen das so um. Das wäre für mich so die ganz naive Idee, wie eine Betroffenenbeteiligung aussehen könnte.
Also Ideen und Verbesserungsvorschläge und so weiter, weil man ja auch die Erfahrung hat, wie es so gelaufen ist in der Vergangenheit.
Ja, genau, wenn man die Erfahrung hat, aber natürlich auch Erwartungen hat. Also es ist ja grundsätzlich erstmal klar, dass eine Kirche, die viele Jahre von sich selbst gedacht oder behauptet hat, dass es kein Problem mit sexualisierter Gewalt gibt, dass die jetzt vielleicht auch gar nicht weiß, was sind so die Probleme für Betroffene. Das ist ja erstmal nachvollziehbar. Nichtsdestotrotz wäre es ja sehr schön, wenn sich die Kirche diesen Bedürfnis mal annehmen würde und da denke ich, ist es nur gut, auf die Betroffenen zu hören.
Mhm. Genau, also das ist was gefordert wurde. Ich würde jetzt sagen, ich finde es auch total wichtig, dass Betroffene auch Strukturen haben, also Unterstützung dabei und dass sie Zugriff zu Ressourcen haben, dass sie auch unabhängig zum Beispiel die Kirche kritisieren können, also so über Pressearbeit oder so, wenn es nicht funktioniert. Also für mich gehört noch ein bisschen mehr dazu. Aber wir reden jetzt mal drüber, was gibt es denn in der evangelischen Kirche? Und da, glaube ich, gibt es vor allen Dingen immer so ein Kürzel, was durch die Gegend geworfen wird. Und dieses Kürzel heißt BEFO.
Ja, BEFO, das habe ich auch schon so häufig gehört, lange bevor ich irgendwie verstanden habe, was das eigentlich sein soll oder was das eigentlich bedeutet. Hieß es immer BEFO, BEFO, BEFO. Und ich konnte mir nie wirklich was darunter vorstellen, bis ich dann mich mit der Sache mal näher befasst habe. Und BEFO, das ist einfach die Abkürzung für Beteiligungsforum sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche in Deutschland.
Genau, Beteiligungsforum. Und ja, dieses BEFO, das gibt es meines Wissens ja seit April 2022. Und es hat einen langen Weg dahin gegeben, der führte über einen sogenannten Betroffenenbeirat. Und ohne die Vorgeschichte ist, glaube ich, das BEFO nicht zu verstehen und auch die Kritik am BEFO ist nicht zu verstehen. Aber wir sagen ja vielleicht erstmal, wie dieses BEFO aufgebaut ist.
Ja, dieses BEFO, also Beteiligungsforum sexualisierte Gewalt, das besteht aus mehreren Beteiligten. Und das sind eben nicht nur Betroffene, es sind auch Betroffene, aber es sind auch ganz viele Leute aus der Kirche. Insgesamt muss man dazu sagen, sind das 17 Personen, die dort im BEFO sitzen. Und 8 von diesen 17 Personen sind Betroffene. Also etwas weniger als die Hälfte, weil eine genaue Hälfte gibt es nicht, sind Betroffene. Die Mehrheit sind Leute aus der Kirche. Und das sind zum Beispiel leitende Kirchenjuristen, leitende Geistliche, aus der Diakonie, Präsens der Synode, Peak, das vergessen wir einfach wieder, das sind auch nochmal zwei Leute und dann eben diese 8 Betroffenen.
Mhm. Und man muss sagen, es arbeitet eben auch noch die Fachstelle der EKD mit. Also das sind dann wieder, die stimmen zwar, glaube ich, nicht ab, aber die sind auch immer im Raum. Und genau, also es sind sehr viele KirchenvertreterInnen so im Raum, wenn das BEFO tagt.
Ja, es ist deswegen, genau, BEFO, und das ist vielleicht auch so ein Missverständnis, was ich lange Zeit hatte, das habe ich immer verknüpft mit, ach, das ist Betroffenen, das sind hauptsächlich Betroffene. Nein, sind es nicht. Das sind auch Betroffene. Aber genau. es ist eben ein Forum von verschiedenen Beteiligten, die irgendwie Stakeholder beim Thema sexualisierte Gewalt sind, so.
Genau, und also was dieses Beteiligungsforum eben auszeichnet, ist, dass es kein eigenes Betroffenengremium ist, sondern dass das Gremium selbst immer die Kirchenhierarchie mit dabei hat. Und das ist ja auch eine der Hauptkritiken, die es daran gibt, dass es dort kein eigenes Betroffenengremium mit eigener Entscheidungsfindung nur der Betroffenen gibt.
Deswegen ist es, denke ich, auch nochmal ganz wichtig zu sagen, das ist keine Einrichtung von Betroffenen oder für Betroffene, sondern es ist eine kirchliche Einrichtung, ein kirchliches Gremium, wo sich die Kirche oder die EKD überlegt hat, wen wollen wir da reinhaben? Zum Beispiel wollen wir da reinhaben, weil sie leitende Geistliche und so weiter und so fort. Und die wurden da reingesetzt und jetzt existiert es.
Ja, also das ist vielleicht ein bisschen vereinfacht. Ich kann ja mal sagen, wie es dazu gekommen ist, weil ich daran ein bisschen, daran war ich eben nicht beteiligt, sondern ich war ja mal Mitglied, die Evangelische Kirche hat, nachdem es massive öffentliche Kritik gegeben hat, also ab 2018, hat es öffentliche Kritik an der mangelnden Aufarbeitung der Evangelischen Kirche gegeben. Und da hat sie gesagt, ja, wir machen einen 11-Punkte-Plan und wir organisieren Betroffenenbeteiligung. Und das klingt ja auch total gut.
Absolut.
Und dann hat das ein bisschen gedauert. Und ab September 2020 gab es einen Betroffenenbeirat. Da waren 12 Betroffene drin.
12 Betroffene? Wo kamen die her, die 12 Betroffenen? Also das fände ich mal ganz interessant, weil ich habe damals in der Zeit überhaupt nichts davon mitbekommen, muss ich zugeben.
Ja, und das ist, finde ich, auch schon mal so ein grundsätzliches Problem. Diese 12 Betroffenen wurden ausgewählt von, ich glaube, insgesamt 24, 25 BewerberInnen. Das wurde nämlich nicht besonders weit gestreut, dass man sich dafür bewerben kann. Man konnte sich bewerben und ich glaube, die Auswahlkommission sozusagen war auch gar nicht so schlecht, weil okay, die Kirche war vertreten mit 2 Personen, aber es waren auch unabhängige Fachberatungsstellen gegen sexualisierte Gewalt vertreten, also nicht Fachstellen von der Kirche. Und es waren 2 Personen vom Betroffenenrat bei der UBSKM.
Was vertreten. Ganz anderes, ne? Das ist keine kirchliche Einrichtung, ne? Genau, das ist ganz wichtig, das zu trennen, genau.
Und die Fachberatungsstellen auch nicht, ne? Genau. Also wir hatten da sozusagen 2/3 unabhängige Personen und das Problem ist aber auch schon so, dass in der Vorbereitung eigentlich diese Idee mit dem Betroffenenbeirat vor allen Dingen sehr stark über kirchliche Kanäle verbreitet wurde.
Genau, das wollte ich nämlich gerade fragen. Also wie konnten denn Leute, die sich dafür interessiert haben, also ich wusste davon nichts, deswegen stand für mich nie zur Diskussion, ob ich mich dafür interessiere, wie konnten sich die Leute denn darüber informieren? Also oder wie wurde es an die Leute herangetragen? Von wegen so hier, ihr könnt euch bewerben, wenn ihr wollt und so weiter und so fort.
Ja, also da ist eben ein total großes Problem. Das wurde ein bisschen über soziale Medien beworben.
Aha.
Aber ich finde auch nicht in dem Ausmaß, in dem man das hätte machen müssen. Und man muss ja auch bedenken, dass nicht alle Betroffenen soziale Medien benutzen sozusagen.
Ja, und auch nicht alle Betroffenen folgen der Kirche auf sozialen Medien.
Genau. Und also da gab es schon mal ein Problem. Das hätte man viel mehr, ich sag mal, in Tageszeitungen und so weiter bewerben müssen. Und man hätte ja auch, es liegen ja Kontaktdaten von Betroffenen vor bei den Landeskirchen. Darüber hätte man ja auch Aufrufe starten können.
Ja, absolut. Also meine Adresse liegt bei der Landeskirche vor seit dem Jahr 2002, inklusive Handynummer. Meine Handynummer, das verrate ich jetzt hier mal, hat sich seit 2002 nicht geändert. Man hätte mich also ohne weiteres, E-Mail-Adresse übrigens auch nicht, ohne weiteres kontaktieren können, sagen können, guck mal hier, was weiß ich, hier ist ein Link von Twitter, klick doch da mal drauf und wenn du Lust hast, kannst du dich da bewerben. Hätte ich cool gefunden, hätte ich mich vielleicht auch beworben.
Ja, wäre vielleicht gut gewesen. Das Problem ist nämlich nachher, finde ich, also es ist jetzt natürlich meine Einschätzung gewesen, dass in diesem Betroffenenbeirat, also da waren 12 Betroffene drin und natürlich haben alle Betroffene das Recht auf Vertretung. Also das finde ich total wichtig. Das kann man niemandem absprechen. Es war aus meiner Perspektive damals schon so, dass da sehr viele Leute vertreten waren, die einfach auch für die selber, also Betroffene, die für die Kirche gearbeitet haben. Also Pastor, Pastorin, Inklusionsbeauftragte einer Landeskirche, Personen, die in einer Diakonie oder diakoniezugeordneten Einrichtung arbeiten, solche Sachen. Das war sehr stark vertreten. Das fand ich ganz, also ich bin dann ja auch da reingewählt worden und es ich fand es halt wichtig, ich bin ja nicht Kirchenmitglied und ich, das sind viele Betroffene, sind nicht Kirchenmitglieder, viele Betroffene sind ganz bewusst ausgetreten und ich glaube, diese Gruppe der Betroffenen war total unterrepräsentiert.
Ja, das könnte ja zum Beispiel jetzt auch daran liegen, dass vielleicht so Leute wie ich zum Beispiel davon gar nichts mitbekommen haben. Und ich sag mal jetzt vielleicht, wenn eine Pastorin oder was weiß ich, ein Kirchenmitarbeiter irgendwie betroffen war, dass die natürlich über die Kirchenmedien, die Kirchenkanäle davon frühzeitig mitbekommen haben und dann natürlich gesagt haben, oh Mensch, das betrifft mich, da bewerbe ich mich natürlich. Ist ja auch total sinnvoll. Das könnte zum Beispiel ein Grund sein, ne?
Das könnte ein Grund sein. Ich halte das nicht für, also ich halte das für sehr wahrscheinlich, weil ich mich erinnere, ich war halt so ein bisschen in so einer Vorbereitungsgruppe mit beteiligt, mit Leuten zum Beispiel von diesem betroffenen Rat auch. Und dass in dieser Vorbereitungsgruppe dann auch eine Kirchenvertreterin gesagt hat, ja, und wir können ja auch bei uns nochmal gucken, damit sich mehr Leute bewerben. Dass wir nochmal Leute ansprechen. Und ich habe gedacht, ehrlich gesagt, ja, ist doch gut, weil natürlich gibt es betroffene PastorInnen und DiakonInnen. Aber dass dann am Ende so viel dabei rauskommt, also dass dann so viele Menschen, die einfach in Lohnabhängigkeit sind, fand ich schon damals schwierig. Dieser Betroffenenbeirat hat dann seine Arbeit aufgenommen und das ist ehrlich gesagt nicht lange gut gegangen. Und ich glaube, wir sollten jetzt nicht so lange drüber reden, warum nicht. Es hat Spannungen gegeben und der Betroffenenbeirat ist der Kirche auch sehr unbequem geworden, weil einige von uns auch sehr kritische Pressekonferenzen gemacht haben. Und wir hatten ja eine Gegenwart auf einmal, weil wir dieser Betroffenenbeirat waren. Wir waren jetzt nicht mehr einzelne Betroffene. Und da hat es sehr viel Kritik gegeben.
Was hattet ihr denn als Betroffenenbeirat eigentlich, sagen wir mal, für Kompetenzen oder was war eure Aufgabe oder wo konntet ihr auch was machen oder was war Sinn und Zweck der Veranstaltung?
Ja, ich glaube, das war auch das Grundproblem. Also das war überhaupt nicht geklärt. Es gab dann so noch eine kirchliche Einrichtung, wo dann Landesbischof Mainz, der Landesbischof von Braunschweig, auf einmal der Vorsitzende war. Und also mit denen haben wir uns dann ab und zu mal in Videokonferenzen, das war als während der Pandemie, also in Videokonferenzen getroffen. Und ich hatte aber den Eindruck, also die interessieren sich gar nicht wirklich dafür das, was wir zum Thema sexualisierte Gewalt zu sagen haben. Also das ist jetzt vielleicht etwas anekdotisch, aber Herr Mainz hat sich da vorgestellt und hat 10.000 Sachen erzählt über seine Liebe zur Musik und seine Biografie und hat das Thema sexualisierte Gewalt nicht einmal erwähnt, als er sich im Betroffenenbeirat vorgestellt hat. Also das fand ich alles sehr komisch. Das war als strukturell total unterorganisiert. Da gab es massive Strukturdefizite von Seiten der EKD. Man wusste auch nicht, welche Unterstützung man bekommen kann. Wir wollten auch mal Unterstützung durch KirchenrechtlerInnen haben und so. Ja. Also es hat sich, das war alles ganz ungeklärt. So, und was wir eigentlich zum Beispiel wichtig fanden, wäre mal, also es war dann 2020 die Synode, ich weiß gar nicht mehr, wo die stattgefunden hat, weil war unter Pandemiebedingungen. Und da wurden wir im Betroffenenbeirat gar nicht zu eingeladen, zum Beispiel, obwohl das Thema auf der Tagesordnung stand, genau. Und da haben wir dann auch eine Pressekonferenz gemacht, dass wir nicht eingeladen sind zur Synode. Also ein bisschen so, was wollten die eigentlich? Ich glaube, die wollten so einen Betroffenenbeirat haben, damit sie sagen können, sie haben einen Betroffenenbeirat. Das würde ich jetzt mal im Nachhinein. Und wenn die ein paar gute Ideen haben, die die Kirche sowieso schon als Idee gehabt hat, dann kann man ja auch so tun, als ob man die Ideen der Betroffenen aufgenommen hat. Ich bin da sehr zynisch, das ist meine Meinung.
Also Betroffenenbeirat würde ich mir ja so eigentlich vorstellen, dass das so ein Haufen von Leuten ist, die man auswählt, die da eben irgendwie durch Betroffenheit eine Expertise haben, die man überall mit hineinlädt, zum Beispiel auch zur Synode natürlich, die man anhört, die zwar nichts zu entscheiden haben, aber die sozusagen als beratendes Gremium zur Verfügung stehen. So stelle ich mir eigentlich so ein Beirat vor. Und das ist natürlich schade, dass wenn man diesen Beirat dann schon hat und da auch Leute drin sind, die scheinbar auch mitarbeiten wollen und auch von sich aus da irgendwie was erarbeiten oder vorbringen wollen, wenn man das dann irgendwie komplett ignoriert, ist ja schon fast zu wenig, sondern gar nicht ermöglicht, dass die ihre Arbeit überhaupt machen können.
Ich denke, das war so, und man muss wirklich sagen, ich glaube wirklich, alle 12 Mitglieder dieses betroffenen Beirates hatten wirklich eine ganz hohe Motivation zu arbeiten und die Bedingungen für Betroffene zu verbessern. So, das muss man ganz klar sagen, auch wenn ich heute Kritik an den Personen habe, die jetzt in dieses Beteiligungsforum übergegangen sind. Die wollten was verändern. Die wollen auch jetzt immer noch was für Betroffene verändern. Das glaube ich auch.
Okay, ja. Jetzt ist das ja irgendwie in die Hose gegangen. Und dann, wann war es dann vorbei damit? Und wie war das formell? Also warum war dann Ende? Also
das ist so ein bisschen unklar, warum das genau zu Ende gegangen ist. Auf jeden Fall ist es so, dass die EKD das irgendwann einseitig aufgelöst hat. Und wir sind dann eigentlich vor vollendete Tatsachen gestellt worden, das muss man mal so sagen. Und im Auflösungsgespräch, also als uns die Auflösung mitgeteilt wurde, der Beschluss war schon Wochen vorher gefallen, wurde zum Beispiel gesagt, jetzt gibt's eine Auswertung, eine wissenschaftliche Evaluation, warum das gescheitert ist, und die wird dann und dann veröffentlicht. Und diese Auswertung, diese Evaluation hat es zum Beispiel nie gegeben. Ich glaube, das wäre nämlich sehr interessant gewesen, warum ist das gescheitert. Das hätte ich sehr gut gefunden, wenn die Evaluation, also es sollte durch ein Team von WissenschaftlerInnen gemacht werden. Das wurde gesagt, das ist nie passiert. Das ist aber auch sehr typisch für die EKD, dass Zusagen gemacht werden und die dann einfach nicht passieren. Was dann?
Vielleicht einfach nochmal zum Zusammenfassen. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, dann war rückblickend der Betroffenenbeirat ein Beirat durch Betroffene. Diese Betroffene konnten sich bei der Kirche bewerben, wurden durch eine teilweise nicht kirchlich besetzte Kommission ausgewählt. Dann war aber nicht so ganz klar, was sind die Aufgaben des Betroffenenbeirates? Was wollen wir von denen? Was sollen die? Wo wollen wir sie hin einladen? Wo wollen wir sie nicht dabei haben? Wie kritisch dürfen die sein? Wie kritisch dürfen die nicht sein? Dann wurde das aufgelöst, weil, ich sag mal, vielleicht war der betroffene Beirat zu kritisch. Vielleicht wusste man nichts mit denen anzufangen. Vielleicht waren die Ziele von vornherein auch gar nicht so festgelegt. Deswegen hat man das Ding einseitig aufgelöst und eine Auswertung hat es nicht gegeben. So.
Ja, das ist eine schöne Zusammenfassung.
Okay. Und jetzt hattest du ja eben schon mal erwähnt, dass einige von den Personen, die in dem betroffenen Beirat waren, heute im Beteiligungsforum mitsitzen.
Genau.
Wann ist denn das Beteiligungsforum entstanden und warum sitzen jetzt genau, sag mal, wieder die Betroffenen da drin, aber ja nicht alle, weil du sitzt da ja zum Beispiel nicht drin.
Ja, das ist also so entstanden, es hat diese Evaluation nicht gegeben, lange ist dann erstmal nichts passiert und so ein halbes Jahr, können jetzt auch 5 Monate sein, aber so ein halbes Jahr nach der Auflösung dieses betroffenen Beirates kam eine Einladung in mein E-Mail-Postfach, dass jetzt ein neues Modell entwickelt werden soll. Und das, diese Einladung, möchte ich mal sagen, kam auf einem schlecht eingescannten PDF ohne Briefkopf von einer Person, die angeblich Beteiligungsexpertin ist. Und diese Beteiligungsexpertin hat eine Webseite, auf der sie immer von wir redet. Und es ist aber, glaube ich, nur eine Person. Also ich glaube, es ist Pluralis Majestatis, das weiß ich jetzt nicht. Vielleicht ist da doch noch eine andere Person dahinter, ne? Aber ist jetzt nicht ersichtbar, erkennbar. Das letzte Mal, als ich auf die Webseite geguckt habe, war nicht erkennbar, wer die zweite oder dritte oder vierte Person ist. Diese Beteiligungsexpertin hat ganz viel im Raum Braunschweig vorgearbeitet, in der Bürgerbeteiligung. Das ist super, total gut. Wie gestalten wir den Parkplatz um? Wo wollen wir einen Spielplatz hinhauen oder sowas? Hatte noch nie zu sexualisierter Gewalt gearbeitet und eben sehr große Verbindungen nach Braunschweig, wo eben Landesbischof Mainz ja auch nun mal herkommt. Das fand ich ein bisschen suspekt, das kann Zufall sein.
Wer hat die engagiert? Die EKD hat die engagiert.
Die EKD unter der Ägide von Bischof Mainz.
Okay. So. Und die sollte dann bei den alten Mitgliedern des Betroffenenbeirates irgendwie die wieder zusammenholen oder wie?
Die hatte nun die Aufgabe, alle hatten jetzt die Einladung sozusagen an der Entwicklung eines neuen Modells der betroffenen Beteiligung zusammenzuarbeiten. Aber wie gesagt, eine Person, die keine Ahnung von sexualisierter Gewalt hatte, die auch nicht verbunden war irgendwie mit dieser ganzen Aufarbeitungsszene, die meiner Meinung nach mit ihrer Organisation eigentlich eher eine Einzelperson ist, aber da... Vielleicht durchblicke ich das nicht richtig. Und die keinen Briefkopf hatte auf ihrem Papier, ja. Also ein schlecht eingescanntes PDF. Das war wirklich, ich weiß nicht, Standard von 2001 oder sowas. Es war aber 2022. Und das Anschreiben, ich fand das ganz schwierig. Und dann habe ich geschrieben, dass ich die Bedingungen nicht richtig finde. Ich kann mich jetzt gar nicht im Einzelnen daran erinnern, was es war, aber...
Ja, für dich war es nichts.
Für mich war das eindeutig so, dass ich dachte, unter solchen Bedingungen kann ich nicht neu arbeiten. Da wird nicht neutral zum Beispiel oder unterstützend mit mir umgegangen, mit meinen kritischen Positionen. Ich war auch nicht die Einzige, die das gesagt hat. Auch andere haben das gesagt. Unter diesen Bedingungen machen wir da nicht mit. Auch nicht in der Entwicklung.
Ja.
Weil irgendwann muss man ja auch mal sagen, stopp, ich lasse mich hier, mir war die Gefahr zu groß, dass es eine Instrumentalisierung gibt. Ich will mich nicht instrumentalisieren lassen.
Ja, gerade weil so, du ja gesagt hast, dass die kritischen Stimmen aus dem betroffenen Beirat nicht so gerne gehört wurden und dann auch die Unterstützung fehlte, wolltest du wahrscheinlich, dass es jetzt, wenn man das Ganze nochmal startet, da nicht schon wieder an den gleichen Stellen die Reibungspunkte gibt.
Genau, und ich finde auch, also das werden andere auch so auch wieder anders erlebt haben, aber ich fand halt auch, dass mit den kritischen Personen im betroffenen Beirat überhaupt nicht gut umgegangen wurde und dass sie zum Teil öffentlich angegangen wurden und nicht geschützt wurden. Und das wollte ich persönlich auch nicht.
Nee, also, Genau.
Mir wurde da öffentlich unterstellt, weiß ich nicht, ich sei Teil eines Täternetzwerks und niemand hat was gesagt. Das ist natürlich totaler Bullshit. Ich bin natürlich nicht Teil eines Täternetzwerks.
Das wurde öffentlich unterstellt.
In der Öffentlichkeit der Personen, die daran beteiligt waren, also EKD-VertreterInnen und Betroffene.
Ja, das
und
ist,
so.
Ja,
genau.
Das geht natürlich nicht gut. Okay,
und wenn ich mich da nicht sicher fühlen kann, dann möchte ich da auch nicht mitmachen.
Nein,
das
natürlich
war so,
nicht. Als Betroffene, da geht es ja auch darum, dass man da vielleicht persönliche Sachen erzählt und sagt, Mensch, ich habe die und die Erfahrung gemacht und deswegen ist eine Aufarbeitung für mich das und das wichtig. Und das, wenn man sich da nicht sicher fühlt oder nicht wohlfühlt oder den Eindruck hat, man muss sich hier irgendwie rechtfertigen oder so, dann macht so eine Arbeit sicher keinen Spaß.
Genau. Gut. Das war jetzt nur ein Beispiel, ne? Gab noch andere Sachen, aber müssen wir nicht im Detail drauf eingehen.
Gut, ja, scheinbar haben sich ja jetzt einige, die vorher im betroffenen Beirat waren, dazu bereit erklärt, auch unter den neuen Bedingungen da irgendwie weiterzumachen oder sich neu in dazu zu zusammenzufinden.
Einige hatten ihr Amt aufgegeben und haben dann gesagt, okay, ich mache dann trotzdem wieder mit und andere hatten ihr Amt auch nicht aufgegeben sozusagen. Aber der Betroffenenbeirat war aufgelöst, den gab es nicht
mehr. Den gab es nicht mehr, genau. Wurden noch andere Betroffene gefragt, ob sie da mitmachen wollen oder nur?
Also nicht, dass ich wüsste. Ich glaube nicht, dass man das nochmal geöffnet hat. Und ich möchte auch sagen, ich finde, die sich entschieden haben, da weiter mitzumachen, die haben das gemacht, weil sie dachten oder denken, dass sie damit Betroffenen weiterhelfen. So, das, also das ist,
nein, das,
also
das,
denke
das,
ich, eine
ich auch.
Absolut
nur,
gute Motivation.
Absolut, nur wäre das ja zum Beispiel wieder auch ein Punkt gewesen, wo man sagen könnte, Mensch, einige haben ihr Amt aufgegeben, aus welchen Gründen jetzt auch immer. Da könnte man jetzt nochmal neu aufrufen, dass sich auch nochmal andere da melden und möglicherweise da mitarbeiten wollen. Aber das ist entfallen, okay. Das heißt, aus den Verbleibenden musste gar nicht ausgewählt werden, sag ich mal so wie früher bei dem betroffenen Beirat durch eine Kommission, sondern haben einfach gesagt, ach, die noch da sind, die mitmachen wollen, die nehmen wir jetzt und fertig.
Genau, man könnte jetzt sagen, die EKD hat ja die Bedingungen diktiert, unter denen diese Betroffenenbeteiligung entwickelt wurde. Die hat die Person ausgewählt, die Betroffenenbeteiligung entwickelt. Die bereit waren, das unter den Bedingungen zu machen, die EKD definiert hatte, die konnten dann auch alle weiter mitmachen, auch wenn sie vorher ihr Amt aufgegeben hatten. Und es hat keine neue Auswahl, keine neue Mandatierung oder irgendwas gegeben. Also, genau, sondern das waren einfach die gesagt haben, ja, das mache ich.
Genau, insbesondere, also das Besondere, finde ich, am betroffenen Beirat früher war, dass es da ja so eine Auswahl durch so eine Kommission gab, die eben auch unabhängige Anteile hatte. Mhm. So, ne? Und dadurch kann man sagen, gut, das ist ja in Ordnung, da ergibt sich eine gewisse Legitimation. Aber das ist ja dann hier irgendwie nicht mehr so der Fall gewesen. Das ist ja eigentlich ein bisschen schade.
Finde ich auch schade, und vor allen Dingen, wenn man dann so ein bisschen drauf guckt, was ist dann eigentlich dabei rausgekommen? Wer ist dann eigentlich da drin geblieben? Wer ist jetzt da vertreten und wer nicht?
Dann könnte man jetzt wahrscheinlich darauf kommen, dass die da jetzt noch drin sind, vielleicht nicht die superkritischen sind. Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Aber man könnte ja zumindest sagen, wenn man dadurch selektiert, dass man sagt, hier mit den Bedingungen, ansonsten bist du raus, aber wir fragen auch keine anderen, ob die unter den neuen Bedingungen mitmachen wollen, könnte man zumindest auf die Idee kommen.
Könnte man auf die Idee kommen? Also ich meine, es ist immer die Frage, was man unter kritisch versteht. Also ich habe jetzt gerade gehört, dass Frau Fers hat im Juni irgendwie, da die evangelische Kirche hat immer so einen Johannesempfang, da hat sie darüber geredet, wie toll und kritisch kontrovers sich im Beteiligungsforum ausgetauscht wird. Also es gibt wohl Menschen, die das als kritisch wahrnehmen. Ich würde das nicht als kritisch wahrnehmen.
Also wir haben da jetzt die 8 Betroffenen, die früher auch im Beteiligungsbeirat waren, und dann haben wir jetzt die 9
Im Betroffenen Beirat,
genau, dann haben wir 9 kirchliche Leute jetzt. Mhm. Und diese 17 Leute, die sitzen da jetzt, sind zusammen das Beteiligungsforum Sexualisierte Gewalt. Mhm. Was machen die?
Ja, also die scheinen, also man, ehrlich gesagt, so viel bekommt man nicht mit. Man bekommt immer, also meine Wahrnehmung ist, dass man vor allen Dingen mitbekommt, oder beziehungsweise sag du doch einfach mal, weil du siehst noch ein bisschen mehr von außen drauf. Was kriegst du mit übers BFO?
Das kann ich dir ganz schnell sagen. Nichts. Also ich habe, wie ja schon anfangs gesagt, mehrfach irgendwie gehört, BFO, 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 und dann irgendwann irgendwie auch mal nachgefragt, was das ist. Und ich habe mir die ganze Zeit immer so gedacht, so, ja, so wenn das irgendwie so mit Betroffenen oder so, dann müsste man ja irgendwie davon was wissen. Also das hätte man mich ja vielleicht auch gefragt oder gesagt, hier, dann und dann wollen wir was entwickeln, hast du Lust mitzumachen oder dir das mal anzuhören oder sonst was, aber nichts, da habe ich nichts von mitbekommen. Mhm. Deswegen ist das relativ einfach zu sagen, ja, nichts.
Ja, also ich finde, das wurde zum Beispiel ganz viel erwähnt in allen Interviews, die so direkt nach der Veröffentlichung der Forumstudie, also die große wissenschaftliche Studie zu sexualisierter Gewalt in EKD und Diakonie, die wurde Ende Januar 2024 veröffentlicht. Und immer, wenn dann so jemand wie Frau Fers oder andere KirchenvertreterInnen vor der Fernsehkamera standen, dann hat man eben immer, wir haben jetzt das Beteiligungsforum, wir haben das Beteiligungsforum BVBFO. Und mit denen besprechen wir jetzt alles. Also das wird immer so ein bisschen so als das Allheilmittel sozusagen vorgestellt, finde ich. Also da gibt's jetzt Betroffenenbeteiligung, da lösen sich jetzt alle Probleme sozusagen. Das ist jetzt, vereinfache ich ein bisschen, aber zugespitzt kann man das, glaube ich, so sagen. Und was dabei natürlich überhaupt nicht gesagt wird, ist, was eigentlich passiert beim Beteiligungsforum. Also die gibt es jetzt seit 2,5 Jahren. Du hast gar nichts mitgekriegt. Man verfolgt manchmal so Mitglieder auf sozialen Netzwerken oder sowas, und die loben dann das Beteiligungsforum. Aber was wir als Betroffene davon haben, wissen wir eigentlich nicht.
Mhm.
Also ich sehe nichts.
Ja, nee, ja, richtig. Ich denke, wichtig ist ja durchaus, Beteiligungsforum ist ja mehr als nur die Betroffenen, ne? Das sind ja eben auch noch diese neuen Kirchenleute. Das ist ja schon durchaus sinnvoll, dass es da so ein Forum gibt, wo sich auch verschiedene Leute aus der Kirche austauschen und über das Thema sexualisierte Gewalt sprechen. Das ist absolut sinnvoll. Und leitende Geistliche, die sind ja legitimiert da irgendwie drin, ne? Das ist ja ganz klar. Und die Betroffenen, das sind echte Betroffene, also bin ich mir ganz sicher.
Ja.
Nur das Problem ist wahrscheinlich einfach, dass das ja eben nicht durch wahllegitimierte Betroffene sind oder durch eine Kommission gewählte, sondern halt in Anführungszeichen irgendwelche. Also
ja, beziehungsweise es sind ja nicht mal irgendwelche, sondern es sind diejenigen, die nach diesem gescheiterten Betroffenenbeirat gesagt haben, das war für mich okay, wie die Kirche damit umgegangen ist. Ich mache trotzdem noch weiter, weil das ist ja, also 4 aus dem Betroffenenbeirat haben das nicht gesagt. Und was jetzt eine Kritik auch ist, diese 8 Personen, die da sind im Betroffenenbeirat, ja, das sind eben zum allergrößten Teil Personen, die auch eine ganz große Nähe zur Kirche haben, die auch noch Kirchenmitarbeitende sind. Also wir sagen, es sind 9 Kirchenmitarbeitende im Beteiligungsforum. Das stimmt aber nicht, weil unter den Betroffenen, und das sind legitime Betroffene.
Bin mir auch sicher, das ist mit Sicherheit so.
Sind also eben auch noch ein Pastor, eine Pastorin, eine mittlerweile, die hier eine Fachstelle leitet. Das sind schon mal 3, dann eben noch andere Verbindungen, die ich jetzt vielleicht nicht so genau sage, weil ich die zu persönlich weiß, ja, aber das sind 6 Personen, die da eine sehr enge Beziehung zur evangelischen Kirche haben, 6 von 8.
Ja, okay, dann sind das auf jeden Fall nicht irgendwelche Betroffenen, sondern es sind Betroffenen, die auf jeden Fall zumindest aufgrund von beruflicher Tätigkeit natürlich eine Kirchennähe haben und da auch in einem Abhängigkeitsverhältnis stehen, ist ja klar, ne? wenn die ihren Lebensunterhalt mit Arbeit bei der Kirche verdienen, dann stehen sie im Abhängigkeitsverhältnis. Das ist ja vollkommen klar, ne? Das ist ja auch normal.
Und man kann eben sagen, von den 17 Personen, die im Beteiligungsforum aktiv sind und sich engagieren, arbeiten 15 für die Kirche.
Es gibt ja auch noch, da habe ich auch lange Zeit gebraucht, um das zu verstehen, es gibt ja auch noch betroffenen Sprecher. Also glaube ich 2. Genau. Betroffene Sprecher sind glaube ich 2. Und das sind aber nicht die Sprecher des Beteiligungsforums, ne?
Nein, die nennen sich die SprecherInnen der betroffenen Vertretung im Beteiligungsforum.
Genau.
Also die sprechen für diese 8 Betroffenen, also 2 Personen sind die SprecherInnen der 8 Betroffenen im Beteiligungsforum.
Das ist, denke ich, auch durchaus sinnvoll, weil wenn sich da 17 Leute immer zusammensetzen, dann ist das ganz schön viel. Und 3 leitende Geistliche, 2 Kirchenjuristen, da ist es ja sicherlich auch manchmal sinnvoll, dass man das in etwas reduzierter Runde macht, dass man sagt, man schickt immer die Sprecher dahin. So, ne, dann ist es vielleicht ein bisschen kompakter, knackiger. Das ist ja durchaus sinnvoll. Ich hatte häufiger in der Medienberichterstattung oder so in Interviews den Eindruck, es gibt betroffenen Sprecher oder betroffene Sprecherin, die nicht für die Gruppe der Betroffenen im Beteiligungsforum sprechen, sondern sozusagen für alle Betroffenen sprechen. Und da hatte ich manchmal so ein bisschen den Eindruck, warte mal, ihr seid betroffene Sprecher, cool. Warum kenne ich euch nicht? Warum hatte ich nicht die Möglichkeit, euch zu wählen? Ja, oder wo könnte ich jemanden aufstellen lassen, wo ich sage, Mensch, der wäre auch geeignet, oder wo könnte ich mich aufstellen lassen? Das gibt's nicht. Und das finde ich immer sehr, sehr missverständlich, dass dass betroffenen Sprecher so ein bisschen suggeriert für den Zuhörer, dass die sprechen für alle Betroffenen. Mhm. Und das ist ja überhaupt nicht der Fall.
Das ist überhaupt nicht der Fall. Und was, glaube ich, auch nochmal richtig wichtig ist, ist, dass wenn man sich zum Beispiel, also es gibt auf der Seite der EKD, gibt es so ein bisschen eine Unterseite zum Beteiligungsforum. Und da gibt es dann auch so eine schöne Grafik, wo man angucken kann, wie das Beteiligungsforum aufgebaut ist. Und wenn man ganz unten auf der Grafik guckt, ist da so ein Ding, da steht Vernetzungsplattform.
Ah, okay.
Das klingt ja gut, ne? Vernetzungsplattform, oder?
Ja, weiß ich nicht. Stelle ich mir jetzt so drunter vor, Betroffene. Dass ich vielleicht gucken kann, so was weiß ich. Mein Fall war damals, keine Ahnung, in der Nähe von Hannover und in den und den Jahren, dass man vielleicht gucken kann, so hey, gibt es da vielleicht noch andere aus den gleichen Jahren, aus der gleichen Region, mit denen man sich vernetzen könnte oder so, stelle ich mir jetzt vor.
Genau, oder man könnte vielleicht ja auch, wenn man so eine Plattform hat und man überlegt ja, was sind eigentlich so die Meinung von Betroffenen dazu, könnte man ja auch mal eine Umfrage erstellen oder
ja,
so.
Ja, absolut, so Liquid Democracy mäßig so, dass man da irgendwie zu einzelnen Themen sich so eine schnelle Meinung einholt von den Leuten. Genau, ja, finde ich cool.
Genau, das wäre einfach total gut oder dass es vielleicht also so, dass es dann auch Kontakte gibt zu anderen Betroffenen und so. Also das könnte man sich vorstellen, dann hätte das Ganze irgendwie mehr Legitimation.
Ja, absolut, klar.
Also wäre immer noch problematisch, ne? Aber hätte mehr Legitimation. Ja, also diese Vernetzungsplattform wird, ehrlich gesagt, seit 2019 versprochen. Also ich habe es das erste Mal 2019 gehört. Dann wurde sie ganz, ganz, ganz viel versprochen, 2024 im Januar. Und zwar fürs Frühjahr 2024. So, und es gibt auch ein Werbevideo dazu. Das ist ganz schön gemacht. Das wird immer mal wieder geteilt und ja, also Frühjahr, wir sitzen jetzt hier und nehmen auf, es ist September, ich glaube kann man, also ist Frühjahr jetzt auf der Südhalbkugel. Ich vermute, die haben die Nordhalbkugel gemeint.
Das ist von aus.
Würde ich jetzt denken.
Ja, so. Ja, ja, ja.
Genau, wir wissen nichts. Wir wissen nichts von dieser Vernetzungsplattform.
Ja, das ist ja auch ein bisschen schade. Ja. Also das Beteiligungsforum scheint ja so ein bisschen die universal Geheimwaffe der EKD zu sein. Immer wenn es kritisch wird, ja, wir haben ja hier BEFO. So.
Genau. Ich sage Allheilmittel, du sagst Geheimwaffe, aber genau. Wir verstehen, was wir meinen.
Ja. Nur schade finde ich eben, dass man von außen schnell verstehen könnte, dass es irgendwas ja, demokratisch legitimiertes oder durch irgendeine Kommission legitimiertes oder auch etwas, wo ich sagen kann, hey, cool, möchte ich gerne mitmachen, ich bewerbe mich, bin da demnächst drin. Das ist es halt nicht, ne? Sondern das sind halt ausgebildete Leute, von der Kirche ausgebildete Leute, die da in diesem Gremium mitmachen und die ja bei gewissen Fragen auch durchaus relativ viel Einfluss haben können.
Ja, das weiß man natürlich gar nicht, wie viel Einfluss die haben, weil im Moment, also was ist passiert seitdem, ehrlich gesagt, also seitdem es dieses Beteiligungsforum gibt, also man sieht halt manchmal die SprecherInnen vor der Kamera, vor der Fernsehkamera, die sagen dann, wir arbeiten ganz intensiv, das kann ja auch sein, dass die ganz intensiv arbeiten, aber was hat es gegeben, also wo zum Beispiel für viele Betroffene, ganz wichtig, die Anerkennungszahlungen. Es gibt bei der Deutschen Bischofskonferenz einen Betroffenenbeirat. Und die haben zum Beispiel eine Presseerklärung veröffentlicht, als im Juni 2023 ein weltliches Gericht einem Betroffenen 300.000 Euro zugesprochen hat. Da hat der Betroffenenbeirat bei der Deutschen Bischofskonferenz gesagt, top, das unterstützen wir mal. Das ist doch mal richtig gut. Das ist mal Butter bei die Fische irgendwie. Damit können Betroffene was anfangen. Hier nicht 2.500 Euro oder 5.000 Euro, sondern 300.000. Ja, da hätte ich mir mal gewünscht, dass das Beteiligungsforum zum Beispiel auch was sagt, ja, zu den Standards. Es soll dann ja wohl irgendwann als Orientierung bis zu 50.000 Euro geben. Vertreten die uns wirklich so gut? Weil 50.000 Euro... Weiß ich nicht, 300.000 Euro ist sechsmal so viel.
Ja.
Ja,
ja, auf jeden Fall scheint du sagtest gerade Beteiligungs, wie heißen die bei der Bischofskonferenz nochmal?
Das ist ein Betroffenenbeirat.
Genau, du sagtest Betroffenenbeirat bei der Bischofskonferenz. Das heißt, das zeigt es schon mal, die stehen daneben und die sind nicht Teil der Sache. Das ist wahrscheinlich der große Unterschied, ja.
Die machen auch eine eigene Pressearbeit. Das macht ja halt die Betroffenenvertretung im BEFO, macht meines Wissens nach, ich habe keine eigene Pressearbeit, die auch mal die EKD kritisiert. Also
ich habe zumindest keine gelesen. Ja, nee. Okay. Ich glaube, das ist ein sehr guter Vergleich. Das ist so ein bisschen das, was man bräuchte. Wahrscheinlich, wenn man da tiefer reingehen würde, würde es da sicherlich auf katholischer Seite Sachen geben, wo man sagen würde, da ist gibt es Verbesserungsbedarf oder so, gar keine Frage.
Sicherlich.
Aber erstmal klingt das für mich so, als wäre das deutlich ja neutralerer Weg, ne?
Also die sind eben eigenständiger und sind nicht so eingebunden. Also ich glaube ja, also das BEFO arbeitet wohl mit Themen-AGs und das kann man sich auch angucken, wie diese Themen-AGs besetzt sind und auch da sind überall die Kirchenmenschen in der Mehrheit. Also, und ich, meiner Erfahrung nach, wenn ich in, also ich bin ja viel in Beteiligungskontexten unterwegs und also Zahlen sind wichtig. Wenn ich mit nur einer weiteren Betroffenen irgendwo bin und da sind ganz viele andere Personen aus der Organisation, wo die Gewalt passiert ist, dann habe ich nicht den gleichen Austausch, ich habe nicht die gleiche Stärke, finde, also mir geht es auf jeden Fall so. Und also was mir eben auch wirklich fehlt, ist eigentlich, dass es mal Berichte gibt. Also was haben die eigentlich gemacht für die Betroffenen? Ja, was ist jetzt dabei rausgekommen? Ich sehe, also ich würde gerne eigene Pressearbeit sehen, ich würde eigene Entscheidungen, ich würde mal auch gerne wissen, wo haben die mal einen Dissens mit der EKD? Weil vielleicht haben die ja auch einen Dissens, vielleicht gibt es Sachen, wo die wirklich hart kämpfen für die Belange von Betroffenen, aber das kriegen wir ja nicht mit. Wir kriegen ja nur mit, dass sie dann vor den Fernsehkameras stehen und sagen, ja, wir arbeiten total hart im BEFO. Ich höre immer nur, wir arbeiten total hart im BEFO und wir stellen das bei der Synode vor. Und das ist meiner Meinung nach, das seit Jahren höre ich immer, wir stellen das bei der Synode vor und nach der Synode gibt es Veränderungen.
Ich denke, das ist eigentlich, glaube ich, der Kernpunkt. Wir philosophieren ja darüber, was macht das BEFO und genau das ist das Problem. Warum ist das nicht transparent? Warum weiß man nicht, was die tun? Und warum sind nicht auch wir als Betroffene da irgendwie mehr mit eingebunden, indem man uns irgendwie anschreibt? Ich meine, das BEFO könnte ja zur Kirche gehen und sagen, hier, schreib mal bitte deine Betroffenen an und biete denen an, die können sich bei uns melden, wenn sie wollen, ja? Oder sag denen, wenn die wollen, können sie ihre Kontaktdaten bei uns lassen, dann melden wir uns mal bei denen oder irgendwie sowas, ne? Da gäbe es ja ganz viele Möglichkeiten.
Ich glaube, seit neuestem, aber noch nicht lange, ich habe das auch erst von ein paar Wochen mitbekommen, gibt es einen Newsletter, für den man sich melden kann. Und ich glaube aber, man kann zum Beispiel nicht die alten Newsletter nochmal abrufen. Also ich habe nämlich geguckt, wo finde ich die, wenn ich die noch nicht bekommen habe und
ja, habe ich nicht gefunden. Ja, das ist schon wieder so. Das ist ja schön, dass es ein Newsletter gibt, aber wenn ich, solange ich nichts davon erfahre, dass es diesen Newsletter gibt, brauche ich den auch nicht. Weil, okay.
Genau, es wird nicht besonders beworben und es wird, also ich glaube, es wird dann immer gesagt, wir können doch jetzt die Betroffenen nicht kontaktieren und wenn wir denen jetzt einen Brief schreiben und dann retraumatisieren wir die wieder oder sowas.
Ja,
weil wenn sich die Kirche bei dir meldet, wirst du halt traumatisiert.
Genau, aber wenn ich die Kirche im Fernsehen sehe, ja, und sie stellen da irgendeinen Kram vor, dann ist das natürlich vollkommen unschädlich für Betroffene, ja.
Genau. Ja. Okay. Also wir haben da so einige Kritik, auf jeden Fall merkt man an diesem Beteiligungsforum, an dieser Betroffenenvertretung. Also was ich wichtig finde, ist, dass auch in der Forumstudie ja nochmal gesagt wurde, es muss ganz andere Möglichkeiten noch geben für kirchenkritische Betroffene. Was ich ganz wichtig fände und was ich mir wünschen würde, das ist wirklich ein Thema, was mir wichtig ist. Wir haben ganz viele Menschen, das haben wir auch letztes Mal schon oder in einer anderen Folge schon besprochen, die waren als Kinder und Jugendliche, haben die eine starke Verbindung zur evangelischen Kirche gehabt.
Ja.
Die haben sexualisierte Gewalt in der evangelischen Kirche erlebt. Und die sind, was weiß ich, Pastorin oder Pastor geworden oder Diakonin oder was weiß ich, Kirchensekretärin.
Ja, ganz viel.
Weil die Verbindung haben. Und die haben jetzt das Problem, ihre sexualisierte Gewalt beim Arbeitgeber melden zu müssen, was sie in der Kindheit erlebt haben. Das ist ganz schön blöd. Und ich finde, wenn in diesem Beteiligungsforum doch so viele Menschen sind, die für die Kirche auch selber arbeiten, die selber in dieser Funktion sind, dann müssten die sich doch gerade dafür einsetzen, dass es externe Ansprechstellen gibt, externe Fachstellen, weil es ja so extrem schwierig ist, wir haben das in der Forumstudie gehört, mit Disziplinarverfahren bis hin zu solchen Maßnahmen bei den Kirchenmitarbeiterinnen, die gleichzeitig Betroffene sind. Und da frage ich mich, wo ist das? Warum? Also ehrlich gesagt, also das ist eine Sache. Warum setzen sich die Menschen, die für die Kirche arbeiten, nicht für andere Menschen ein, die für die Kirche arbeiten? Weil sie diese Situation wirklich sehr gut kennen und beurteilen können. Aber ich frage mich auch noch, was ist mit Menschen wie uns, die einfach keinen Bock auf Kirche haben, aber trotzdem Betroffene sind?
Und vielleicht sogar in der Mehrzahl, wir wissen es nicht. Ja,
wir wissen es nicht. Dazu gibt es keine Statistiken.
Ja.
Aber was weiß ich, Kirchenmitgliedschaft sinkt seit Jahren kontinuierlich und ist wahrscheinlich bei Betroffenen auch eher besonders hoch.
Also für
kann
mich,
man nur vermuten.
Da bin ich mir ganz sicher, ja. Ist ja auch für andere Leute ein Grund auszutreten. Also für mich wäre eine betroffene Beteiligung zum einen sicherlich irgendeine Art Vertretung, wo Leute reingewählt werden zum Beispiel, die zum einen, sag ich mal, vielleicht die Zeit haben, aber auch vielleicht so ein bisschen Expertise mitbringen und vielleicht auch so ein bisschen Biss, um sich da für die Belange der Betroffenen, also nicht nur sich selbst, sondern auch für andere irgendwie einzusetzen. Ich denke, es müsste aber neben so einem betroffenen Rat, der irgendwie gewählt ist, auch noch eine Möglichkeit geben für Leute, die jetzt vielleicht nicht die Möglichkeit haben, sich da in so einem gewählten Gremium über Jahre hinweg zu engagieren. Es gibt ja vielleicht auch Leute, die wollen vielleicht einfach mal irgendwo hingehen und mal zwei, dreimal ihre Geschichte erzählen, vielleicht eine Idee äußern, haben vielleicht mal eine Frage und sind dann auch schon vielleicht, ja, ich will nicht sagen zufrieden, aber vielleicht auch an der Grenze von dem, was sie für das Thema leisten können, weil mehr sie vielleicht auch belasten würde. Oder sie sagen, nee, das reicht's auch, man muss mal wieder was anderes machen. Dann müsste es auch irgendwas geben. Also wo ich als Betroffener jetzt sagen könnte so, hey, ich melde mich da jetzt heute und keine Ahnung, im nächsten Monat gibt es irgendeine Kleinigkeit, wo ich irgendwas mitmachen kann. Und wenn es ein Fragebogen ist im Internet oder wenn es irgendeine Idee ist, irgendwas anklicken, wo ich mich irgendwie einbringen kann. Das fände ich zusätzlich auch noch sehr, sehr wichtig.
Ja, ich finde, man hätte schon längst mal eine Online-Konferenz für Betroffene aus dem kirchlichen Raum organisieren können. Ja, das ist es ist nicht für alle Menschen niedrigschwellig, aber es ist für manche Menschen sehr niedrigschwellig.
Mal, ja.
Also gerade für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen oder also für Menschen, die, was weiß ich, viele familiäre oder andere berufliche Verpflichtungen haben, die aber den Zugang zu der Technologie haben. Oder man hätte auch mal sagen können, wir machen mal eine Live-Geschichte, also auch mal einen echten Kongress für Betroffene aus dem kirchlichen Rahmen. Also jetzt auch im Anschluss zum Beispiel an die Forumstudie hätte man das mal machen können. Also man hätte ganz viel machen können, wenn man das wollte, weil es geht viel Geld in das Thema. Also wir wissen, wir haben darüber geredet schon mal, wie die Fachstellen ausgestattet sind. Und das kann man auch, man hätte das machen können, man hätte das in den Regionen machen können, man hätte es in den Landeskirchen machen können. Also es gibt so viele Möglichkeiten, wie man Betroffene hätte vernetzen können, auch außerhalb von so einer Plattform. Und das muss man eben sagen, diese Plattform, die gibt es erstens noch nicht und zweitens trifft sie eben auch nicht die Bedürfnisse von allen Menschen, weil manche wollen, das sagst du immer, Jakob, ne, die wollen einfach mal zusammen grillen sozusagen.
Ja, oder einfach mal reden, muss vielleicht gar nicht eine große Beteiligung sein, die wollen aber einfach mal die Möglichkeit haben, sich auszutauschen, mal das Erlebte zu formulieren in einem Rahmen, wo Leute auch zuhören und wo vielleicht auch Ideen, und wenn es nur ganz kleine Ideen sind, weitergetragen werden. Naja, man könnte viel machen. Wir werden gucken, wie sich das entwickelt. Ich denke, Chancen gibt es viele. Ob sie genutzt werden, muss man sehen. Vielen Dank für alle, die bis hierhin zugehört haben. Und wir freuen uns auf die nächste Folge.
Tschüss!